Burrata.
Burrata, uiuiui, Burrata di Andria ist eine richtig, richtig geile Sache. Komm, ich muss mich ja hier dann vielleicht an der Stelle auch nochmal outen. Ich würde töten für Friesisch Blue. Ne? Also Friesisch Blue ist einer der geilsten Käse, die mir jemals über den Weg gelaufen sind. Kann man da vielleicht auch unseren Zuhörern auch so ein Stück weit empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Und nehmt euch mal einfach einen Käse aus dem Kühlschrank, schneidet euch ein Stück von ab, lasst das draußen liegen, wirklich für eine Stunde vielleicht auch. Ne? Und dann einfach mal verkosten mit einem Stück vom gleichen Käse, das eben frisch aus dem Kühlschrank kommt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit dem Captain Cheese, Markus Bornhold, hier auf der Caravan & Co. in Rendsburg. Wir wollen heute Tee trinken und Käse probieren und ganz viel über Käse lernen, denn mir gegenüber sitzt ein ausgewiesener Käseexperte, der sich in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten mit dieser Käsethematik befasst hat, ein eigenes Buch dazu verfasst hat, Käse für Dummies, also Käse herstellen, Käse lagern, alles ums Thema Käse einfach erklärt und aufbereitet. Und woher du diese Expertise nimmst und was wir heute hier lernen können von dir als Käseexperten, als Captain Cheese, das wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland erfahren. Und ich sag moin, lieber Markus.
Ja, moin, Tore, hi.
Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast und auch Käse im Gepäck hast.
Ja, ein bisschen was haben wir ja mit dabei, ne?
Glücklicherweise hatten wir hier aber einen Messestand mit ganz viel Käse. Und den wollen wir gleich mal ein bisschen durchprobieren. Du kannst uns mal erzählen, was schmeckst du da raus und was schmeckst du da mehr raus als ein normaler Mensch. Mhm. Und ist das gut oder schlecht? Mal so, ne?
Aber kommt immer drauf an. Ne?
So Step by Step, erzähl doch erstmal, wer du bist, was machst du und wie nennst du dich? Also Captain Cheese, ja, aber du bist ein Käsesommelier.
Ja, mein Name ist Markus Bornhold. Ich beschäftige mich seit gut 20 Jahren jetzt mittlerweile mit Käse. Bin da beruflich so ein bisschen dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, muss man sagen. Ne? Schwupps, auf einmal war der Warenbereich da und damals als Einkäufer bei der Edeka im Einkaufsteam gearbeitet. Da gehörte Käse dann praktisch mit dazu und dann habe ich so die ersten Käse-Stories gehört und die ersten kleinen Mythen und Legenden, die sich um die Käsesorten ranken, und das ist halt immer meins gewesen, mich mit solchen Kleinkram zu beschäftigen. Ne? Also das ist auch schon fast eine krankhafte Veranlagung, sich Sachen merken zu können, die eigentlich kein Mensch wissen muss, und seitdem ist Käse irgendwie für mich auch so ein bisschen mein Anker, sag ich mal, gewesen, weil wir eben in diesem Warenbereich eben unwahrscheinlich viele Produkte haben, die eigentlich nichts anderes sind als gekühlte Süßigkeiten. Und Käse ist, auch wenn er letztendlich industriell hergestellt ist, in Deutschland immer noch so reglementiert, dass man sagen muss, ich habe 4 Zutaten, das ist nämlich Milch, Kulturen, Lab und Salz, ne? Und wenn das drin ist, dann kann es Käse sein. Also wir haben auch selbst beim industriell hergestellten Käse immer noch so eine gewisse Handwerklichkeit, und das hat mich immer so ein bisschen oben gehalten. Und mittlerweile bin ich seit fast 5 Jahren bin ich im Bereich Personalentwicklung tätig und bilde bei Edeka die Käseverkäufer und Verkäuferinnen aus.
Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber die Käseverkäuferinnen und Käseverkäufer sind auch entsprechend geschult, die wissen, was Sache ist.
Vorausgesetzt, die werden zu Schulungen geschickt, ne, dann ist das so, ja.
Ja.
Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, alle Teilnehmer, die ich in Schulungen habe, dann mit einem Lächeln wieder nach Hause zu schicken. Und ich muss sagen, also toi, also bis jetzt hat das immer ganz gut geklappt.
Wie viel Käse gibt's denn für dich so am Tag?
Ist völlig unterschiedlich.
Also isst du täglich Käse?
Nein.
Nein.
Nein, also es kann durchaus passieren, dass also wirklich mal, es ist selten, muss man fairerweise sagen, aber es kann wirklich mal passieren, dass auch mal ein Tag völlig ohne Käse dabei ist, ja.
Und gut, das vermisst du dann aber auch nicht.
Nein, also weil normalerweise, also wir haben, es ist bei uns schon so, dass das, was wir an Käse im Kühlschrank haben, ne, das sind andere Dimensionen, würde ich jetzt mal sagen, als bei Otto Normalverbrauchern. Ne? Also ja. Bringt der Job so ein bisschen mit sich. Jetzt habe ich letztes Jahr angefangen, also vielleicht nochmal noch weiter zurück, vor 2 Jahren habe ich ja meine Firma mit Captain Cheese
gegründet. Gottfried Schmidt, es war an, aber es ist einfach zu warm.
Oh, der Point of No Return ist noch nicht erreicht gewesen.
Glaub nicht. Ich hoffe nicht.
Habe ich Mittwoch auf der Messe gehabt. Na, und dann hast du ein Jackett an, so ein Wolljackett, und du merkst nur drunter so.
Oh. Ja, wer ahnt auch diese Temperaturen im September?
Hm? Darf ich mich jetzt nicht so äußern, wenn meine Frau das hört, um Gottes Willen.
Heißer Tee soll ja helfen. bekanntlich, aber ich habe dich unterbrochen.
Ja. Ist auch ein sehr, sehr guter Tee.
Unbedingt.
Nee, vor 2 Jahren habe ich ja mit Captain Cheese noch meine eigene kleine Firma gegründet, kleines Unternehmen, und ich biete halt im Raum Schleswig-Holstein, grob gesagt, geführte Käseverkostungen an, so eine Infotainment-Events zum Thema Käse, ne, wo man dann vielleicht so ein bisschen durch ein Käsebuffet führt irgendwie und nebenbei noch was zur Geschichte des Käses erzählt, ne, und, wo man dann also genießen und lernen praktisch unter einem Dach, sag ich mal, ne.
Du hast mir ja eben schon ganz spontan eine Käsegeschichte erzählt, als ich gesagt habe, Mensch, darf man eigentlich Tee und Käse zusammen trinken?
Ja.
Da sagst du, ja, gerade in Nordfriesland hat es ja auch eine gewisse Historie.
Ja,
deswegen klar. Erste Frage einmal, darf man das? Tee und Käse zusammen oder macht man das eher nicht?
Ja, also du kannst Käse grundsätzlich, du kannst kombinieren, wie du lustig bist. Da gibt es keine Verbote oder sowas. Ne? Und muss man allerdings gucken, also gerade so über den Teich rüber nach England, ne? Also die zelebrieren das ja sehr stark. Also mit ihrer Tea Time, ne, passt ja auch wieder, Tea Time. dass du Käse und Teesorten miteinander kombinierst, klar. Ja. Das geht. Das gibt's und das geht.
Und dann erzähl mal, was ist das für eine historische Bewandtnis? Käse und Tee und Nordfriesland?
Ja, wir hatten ja zum Ende des 30-jährigen Kriegs, 1648 ist es gewesen, sehr viele religiöse Spannungen gehabt in den Niederlanden, und dadurch sind viele Niederländer ausgewandert und haben dann natürlich ihre Heimat, ihre neue Heimat in Nordfriesland gefunden. Wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, so Friedrichstadt ist ja nicht umsonst so extrem niederländisch geprägt, das kommt ja in etwa aus dieser Zeit.
Ja.
Und Das ist halt die Sache, ne? Die Niederlande haben viel von ihrer Kultur mitgebracht. Einige Sachen, ich denke mal, dass da ein Hintergedanke bei gewesen ist, ne? Also gerade Richtung Deichbau und Entwässerungstechnik, sich schon gedacht, so, lass mal die richtigen Jungs hier einziehen, dass die dann halt nebenbei noch den Tee mitbringen und auch die Käseproduktion revolutionieren. Das sind Sachen, die mag man gar nicht so wirklich glauben, ne? Also einer der wichtigsten Exporthäfen für Käse in Schleswig-Holstein damals ist Tönning beispielsweise gewesen.
Oh. Wow.
Also durch den niederländischen Einfluss haben die es also wirklich geschafft, diese Exportmengen, die ja sowieso schon relativ hoch gewesen sind, noch zu verdoppeln innerhalb von, ich glaube, 2 Jahren oder sowas.
Krass. Also. Mhm. Du hast gerade deinen Kühlschrank angesprochen, der sicherlich anderen Inhalt hat als mein Kühlschrank, käsetechnisch.
Ja, ich glaube schon. Ne?
Lass uns doch mal in deinen Kühlschrank blicken. Rhetorisch, was ist da drin?
Also wir haben da eine ganz, 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 ganz große Tupperbox. Ich wusste gar nicht, dass es die so groß gibt. Und in dieser Tupperbox hast du dann eben in dem Käsepapier, weil das ist auch so die beste Lagerungsform eigentlich, ne, wie ich das für mich zu Hause machen kann, dass mein Käse lange hält, den einfach in diesen mitgegebenen, kriegst du an der Theke normalerweise immer dieses beschichtete Käsepapier. Ja. Und da kannst du ihn dann einmal einwickeln und legst diese kleinen Päckchen dann nochmal separat in diese Boxdeckel drauf, und so hält sich das Ganze am längsten. Da ich ja vor einem Jahr angefangen habe mit Instagram, ne, und da dann mit dem Channel Captain Cheese gestartet bin, ist es dann ja auch so, dass ich heutzutage bist du ja ständig auf der Jagd irgendwie nach Content, ne? Und dadurch haben wir natürlich auch zu Hause dann unwahrscheinlich Spannungen, weil meine Frau meckert dann immer schon mit mir, weil dann dürfen die Käse nicht gegessen werden, bevor sie geshootet werden, und bevor das nicht alles irgendwie im Kasten ist, wird da auch nichts angeschnitten und nichts weggegeben. Ja, und man kommt dann halt auch nicht jedes Mal dazu, das so zeitnah zu machen, wie es der Gattin denn recht wäre. Ne?
Liebe Grüße an deine Gattin. Ja, hartes Los. Na, aber was für Käse ist da drin? Also ich kenne natürlich klassischen Käse aus den Supermärkten, von Edeka, vielleicht mal vom Wochenmarkt, vielleicht mal aus Bjarnes Käsekiste, von Bjarne, aber was ist bei dir drin?
Ja, das geht von bis. Ne? Also wir haben ja, wenn du Käse einteilst nach Sorten, könnte man aus Sommeliers-Sicht würde es Sinn machen, die dann in die 11 Käsefamilien einzuteilen. Ne? Würde vielleicht so ein bisschen den Rahmen sprengen, da jetzt ins Detail zu gehen. Ne? Aber du hast natürlich Weichkäse jeglicher Couleur, ob mit Außenschimmel, mit gewaschener Rinde, mit einem Innenschimmel, also mit Edelpilzkulturen, über diverse Schnittkäse, halbfeste Schnittkäse, Hartkäse, da ist eigentlich alles dabei. Ne?
Und erzähl nochmal, wie lagert man diese optimal? Du hast das Papier, das Beschichtete angesprochen, das man mitbekommt. Ich kenne es. Wenn ich bei von Bjarne was mitbekomme am Käse, wir essen einen Tag lang, 2 Tage lang wunderbar. Na gut, dann bleibt er ein paar Tage vergessen im Kühlschrank, nach einer Woche holen wir ihn wieder raus. Und er schmeckt dann nicht mehr so gut und auch ein bisschen hart geworden und so weiter. Liegt es daran, dass wir den nicht optimal lagern? Oder ist das so eine Halbwertszeit, die so eine Woche, dann ist auch gut?
Nee, also Käse kannst du eigentlich relativ lange halten. Das ist nicht das Problem. Also wir sagen immer so, spaßeshalber, Käse hält so lange, bis du ihn aufgegessen hast. Das ist, wenn er hart wird, ist eigentlich normalerweise immer so ein bisschen Zeichen dazu, davon, dass er antrocknet. Ne? Also das,
genau. Ja, wegtrocken, genau.
Ja. Ja, und deswegen einmal komplett einschlagen und dann ist es halt wichtig, dann eben diese Käsepäckchen dann eben nochmal in so einer Tupperbox zu haben, damit sich das so ein bisschen hält.
Okay, also schön eng verpacken und dann noch in eine Tupperdose oder was auch immer. Und dann in den Kühlschrank.
Genau, ja.
Kühllagern,
ja. Wobei es dann aber auch wieder wichtig ist, und das ist wieder so ein Problem in Deutschland, ne? Uns ist ja so ein bisschen unsere Esskultur in weiten Teilen flöten gegangen, muss man ja leider sagen, dass man Käse ja bei Zimmertemperatur genießen sollte. Und da ist mir klar, das wird definitiv nicht funktionieren. Also ich bin jetzt auch so ein Typ, ich bin Frühaufsteher, ne? Aber ich kriege sowas morgens auch nicht gemanagt. Ich könnte mir jetzt nicht meinen Käse rauslegen und dann steht er erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde, bis er Zimmertemperatur kriegt. Das würde bei mir auch nicht funktionieren. Bei mir ist es meistens so, morgens Zähne putzen, in die Klamotten springen und dann geht's los. Unterwegs wird irgendwo gefrühstückt. Aber das sind also, was wir zum Beispiel zelebrieren, ist so das Sonntagsfrühstück. Ne? Und dann steht der Käse also wirklich auch schon eine Stunde draußen. Und dann hast du den halt optimal. Ne? Und da kann man auch, kann man unseren Zuhörern auch so ein Stück weit empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Und nehmt euch mal einfach einen Käse aus dem Kühlschrank, schneidet euch ein Stück von ab, lasst das draußen liegen, wirklich für eine Stunde vielleicht auch. Ne? Und dann einfach mal verkosten mit einem Stück vom gleichen Käse, das eben frisch aus dem Kühlschrank kommt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ähnlich wie bei Whisky oder Rum. Ne? Ja. Der schmeckt auch mit der Zeit anders oder besser, wie zumindest die Experten sagen, wenn er etwas wärmer ist, wenn er etwas länger ist.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen trinkst du deinen Scotch ja normalerweise dann auch wirklich auf Zimmertemperatur und diese amerikanische Unart, da Eiswürfel reinzuschmeißen.
Ja, ja. Was isst du denn zu deinem Käse? Ich habe einen ähnlichen Podcast schon mal mit Thilo vom Hof Backensholz aufgenommen. Er sagt, eigentlich kann man Käse mit allem essen. Ich will es auch niemandem verbieten. Jeder soll seinen Käse so essen, wie er möchte. Ich esse erstens meistens zu Beginn immer ohne irgendwas und dann habe ich ein leckeres Chutney dazu. So, wie handhabt Captain Cheese das?
Also das ist, ich sag mal, erlaubt ist, was gefällt. Ne? Und es gibt auch wirklich Sachen, die hören sich erstmal so gruselig an, dass man sie irgendwie probiert haben muss, um das bewerten zu können. Und das ist so eins der schrägsten Erlebnisse, das ich da mal hatte. Das war eine Käseverkostung im Rahmen vom Klassentreffen der Käsesommeliers von dem Jahr. Das ist eine Veranstaltung.
Wie viele sind da? Wie viele Käsesommeliers gibt es denn?
Also sind doch einige. Könnte man nicht zählen. Also bei uns im Verband, ich weiß gar nicht, wir haben ich schätze mal so um die 70 Mitglieder, sowas in dem Dreh. Ne? Und das sind aber definitiv mehr. Und es ist ja auch immer die Frage, was machst du draus? Ne? Also wenn du diese Ausbildung gemacht hast, wenn du dein Zertifikat hast, ja, juhu, da, viele Leute sind dabei, die werden von ihrem Chef geschickt, ne? Du musst das jetzt machen, ob du das willst oder nicht. Die machen das und dann liegt das irgendwo in der Schublade und das wird nicht kultiviert. Wichtig ist es halt, das so ein bisschen am Leben zu halten. Ne? Und das machen, glaube ich, nicht ganz so viele, aber das ist so dieser harte Kern, den du halt immer wieder triffst bei verschiedensten Veranstaltungen.
Okay.
Ja, beim Klassentreffen der Käsesommeliers hatten wir eine Verkostung mit österreichischen Käsesorten. Und da haben die einen österreichischen Bergkäse dabei gehabt. Und da habe ich gedacht, ich gucke nicht richtig. Den haben sie also in Kombination mit Cola von so einer kleinen Limonadenmanufaktur. Ne? Ich dachte so, also gut, du hast einen Klassiker dabei gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich nicht so viel davon persönlich. Ne? Also Käse und Wein. Ne? Also ich finde, mit Käse und Bier kannst du da wesentlich mehr machen. Oder wesentlich spannender, weil exotischer. Ne? Und dann hatten sie eben dieses Cola dazu. Ne? Und ich denke so, um Gottes Willen, aber das war eine richtig, also da würde ich sagen, das war so ein kleiner Geheimtipp so ein Stück weit. Ne? Und man kann eben.
Aber es ist nur auf diesen einen österreichischen Bergkäse bezogen gewesen. Du kannst jetzt nicht den Ostenfelder Tilsiter.
Ich bin jetzt nicht so der große Cola-Trinker. Ne? Deswegen habe ich da noch nicht so in diese Richtung so viel ausprobiert. Aber du findest du also wirklich spannende und interessante Kombinationen.
Ja.
Ne, was mein Hammer zum Beispiel, ne, wo du Thilo angesprochen hast, ich muss mich ja hier dann vielleicht an der Stelle auch nochmal outen. Ich würde töten für Friesisch Blue. Ne? Also Friesisch Blue ist einer der geilsten Käse, die mir jemals über den Weg gelaufen sind. Ja. Wenn du ihn pur probierst, der hat ja schon fast so eine Noten von Schokolade.
Den musst du immer am Ende, wenn du ein paar verschiedene Käsesorten hast, den immer am Ende, weil danach kann nichts mehr kommen.
Nee, das ist klar, weil das ist das, was wir Gaumenlogik nennen. Ne? Also du musst gucken auf die Intensität. Ja. Du würdest natürlich, wenn du mehrere Käsesorten probierst,
nicht damit starten.
Ja, dann würdest du mit der mildesten Sorte starten und dann langsam vorarbeiten zur intensivsten. Ne? Aber Friesisch Blue ist bei mir teilweise wirklich ein Frühstückskäse. Ne? Also dann schneide ich mir ein paar Stücke ab, dann gibt es ein paar Cashews dazu und einen schwarzen Kaffee. Also perfekt. Mehr brauche ich nicht zum Glücklichsein.
Ja, wenn wir samstags haben wir in der Familie immer unser zweites Frühstück, so nennen wir das. Und da ist Friesisch Blue eigentlich auch immer dabei und immer ein absolutes Highlight, um das Frühstück abzurunden. Wirklich klasse. Du sagst Cashew, nimmst du dazu? Ja. Was noch?
Also grundsätzlich. Also
nicht auf den Friesisch Blue jetzt ausschließlich bezogen, sondern grundsätzlich. Was hast du dazu? Ja, also Marmelade?
Es kommt immer drauf an. Na, oh Gottes Willen, ne?
Chutney, also, nee, Zwiebelmarmelade.
Nee, also sowas wie beispielsweise mit Chutneys kannst du viel machen. Ne? Also ich bin auch eher so der Purist. Ja. Ne? Also in vielen Fällen reicht mir dann wirklich der Käse. Aber es gibt dann auch mal, das ist natürlich immer tagesabhängig, ne? Und du hast eben so ein weites Feld, wo du so ein bisschen rumexperimentieren kannst. Und dann gibt es dann halt auch Tage, dann bleibst du dann auf so einer Zwiebelmarmelade hängen irgendwie und dann probierst du deine Käsesorten einmal so kreuz und quer. Wie verhält sich das? Wie passt das? Immer auf der Suche, denn da nochmal so eine tolle Harmonie zu finden irgendwie, ne? Und ja, also das ist, man kann es nicht festmachen. Also das ist, da gibt's halt, es gibt so viel, ne, dass man also ständig mit am Variieren ist. Deswegen ist auch immer so die Frage, die ich gestellt bekomme, so was ist dein Lieblingskäse? Um Gottes Willen, ne? Also wie gesagt, also der Friesisch Blue, der ist in der Top 10 immer relativ oft vertreten, sag ich mal.
Ja.
Ne? Und auch so mit so einem Klassiker wie ein Gruyère Reserve mit 8 Monate Reifezeit, da kriegst du mich dann auch immer noch so ein bisschen gelockt. Ne, aber sonst ist das immer so kurzlebig, sag ich mal, weil es so viele Sorten gibt und weil du immer wieder was Neues entdeckst.
Dann lass uns doch mal was Neues entdecken hier.
So, ja, gucken wir mal.
Wir haben hier 4 verschiedene Käsesorten. Mhm. Ich halte mal rein, vielleicht ist es zu erkennen. So, wir haben hier 4 unterschiedliche Käsesorten abgestaubt bekommen. Ich habe ungefähr eine Ahnung, was es ist, aber ja. Probier doch mal was und ich nehme es auch mal zeitgleich in den Mund.
Mhm.
Und du kannst mir immer sagen, was du da rausschmeckst.
Okay, dann lass uns hier mal mit anfangen.
Das ist Ziege, ne?
Das ist Ziege, das siehst du schon an der Farbe, ne? Also die Ziege hat immer einen weißen Teig, auch wenn der Käse schon länger gereift ist. Ich würde jetzt mal sagen, nur von der Optik her haben wir jetzt hier schon, also das ist ein Hartkäse und der wird auch eine Reifezeit haben. Also ich würde jetzt mal so nur vom Feeling her, würde ich sagen, da sind wir also so zwischen 6 und 9 Monaten sowas in dem Dreh. Und das Besondere ist halt diese weiße Farbe, weil du diese der Ziegenorganismus verstoffwechselt den Farbstoff Beta-Carotin anders. Beta-Carotin ist eine Vorstufe von Vitamin A, ne, und deswegen hast du hier den Farbstoff nicht drin, aber einen höheren Vitamin A-Gehalt.
Mhm. Ich glaube, viele haben jetzt eine Vorstellung, wie Ziegenkäse schmeckt. Ich kann es aber nicht definieren.
Mhm.
Und auch wenn man so Tastings macht, gibt es ja so verschiedene Stufen. Okay, schmeckt der nussig, schmeckt der mild, schmeckt der intensiv, schmeckt der so und so. Keine Ahnung, schmeckt für mich wie ein klassischer Ziegenkäse. Schmeckt gut.
Mhm.
So würde ich sagen. Jo, schmeckt. Also,
erstmal ist es sehr schön. Man merkt, er ist nicht so bockelig, sag ich mal. Das ist ja das, was bei Ziegenkäse
bockelig, immer
unwahrscheinlich.
Diese Eigenschaft kannte ich noch nicht.
Ja, das ist ja das, was bei Ziegenkäse immer so unwahrscheinlich polarisiert. Ne? Also wenn man damals so Ende der 90er, Anfang der 2000er so Ziegenkäse probiert hat, dann ist es ja häufig so gewesen, schmeckt wie Ziege selber. Ne? Und man weiß halt heute, dass die Ziegenmilch unwahrscheinlich empfindlich ist. Und wenn ich in der Raumluft irgendwas drinnen habe und diese Luft kommt mit der Milch in Berührung, dann kriege ich das da definitiv nicht mehr raus.
Ja.
Ne? Deswegen arbeitet man heute auch mit separaten Melkstellen, wo dann also wirklich auch Lüftungsanlagen drin sind, um das eben rauszuhalten. Geschmacklich haben wir hier also wirklich einen recht milden Vertreter, also dann würde ich eher zurückschrauben und würde von der Reifezeit würde ich so auf 6 Monate würde ich es begrenzen. Ich glaube, viel drüber ist es nicht. Wir haben hier schon einen ganz deutlichen Karamelleinschlag, was für die Ziegenmilch typisch ist. Du hast so ein bisschen Haselnuss, aber junge Haselnuss, ne? Also so fast so ein bisschen in grüne Haselnuss. Es ist zerlassene Butter ist mit dabei.
Das schmeckst du oder das weißt du?
Nee, das schmecke ich. Dann haben wir, ich würde sagen, Honig, eine Honignote, eine Honigkomponente, Honigsüße, kommt im Abgang auch nochmal so ein bisschen durch, umspielt dieses Karamellige nochmal so ein bisschen.
So. Und vielleicht haben
So. Jetzt haben wir ihn.
Ich glaube, der Großteil hat schon eher mal eine Whisky- oder eine Rumprobe mitgemacht als eine Käseprobe. Aber auch bei diesen Whisky-Tastings und Rum-Tastings hat man ja immer welche sitzen, die genau sowas rausschmecken können. Ja. Und für uns Laien sind das dann häufig wichtig Tour. Mhm, genau, was du wohl alles schmeckst.
Also wenn ich, wenn ich da mal gucke, gerade im Bereich Whisky, ne? Also ja. Horst Lüning ist ja schon fast so eine Art Gott für mich. Ne? Mhm. Also damit hat es bei mir nämlich angefangen. Ich kam über den Whisky, über die Whisky-Sensorik kam ich tatsächlich zum Käse.
Wie entwickelt man denn so solche Geschmacksnerven, dass man sowas rausschmecken kann?
Du würdest hier, würdest du so einen Käse würdest du probieren und dann machst du im Kopf, also das, was wir als Menschen normalerweise ja nicht machen sollen, irgendwas in Schubladen stecken. Ne? Ja. So musst du hier arbeiten und du musst halt wissen, was für Schubladen sind beim Käse möglich.
Welche gibt es überhaupt? Ja, also damit fängt schon mal an.
Dann haben wir immer so die Schublade, also was milchig ist. Ne? Also ganz häufig ist es ja so, dass du in dem Käse zum Beispiel eine Säure findest. Diese Säure geht normalerweise erfahrungsgemäß in zwei Richtungen ausgeprägt. Du hast eben ganz häufig hast du so diese Sauerrahmsäure oder dann eben mehr so ins Joghurtartige. So ganz selten kannst du es auch mal haben, dass sich das so ein bisschen ins Zitrusartige bewegt, ne? Wobei dann bist du auch schon eigentlich wieder im fruchtigen Bereich. Ja, du kannst Butter zum Beispiel findest du auch in fast jedem Käse, ne? Einfach der Tatsache geschuldet, dass Käse aus Milch gemacht ist. Ja, also das sind Signal. Das sind so die Grunddinger, ne? Sahne wäre dann zum Beispiel auch nochmal so eine Sache, die kann in Richtung Schlagsahne gehen. Ja, das wäre so mal die erste Kategorie, wo du eigentlich immer fündig wirst.
Was siehst du hier? Nur von der Optik her. Ich sehe ein Stück gelben Käse. Farblich würde ich sagen, ja, so sieht für mich ein klassischer Käse aus. Mhm. Hartkäse, jo.
Ja, hier sind wir auf jeden Fall im Bereich Kuhmilchkäse, wie du sagtest, richtig Hartkäse. Wenn man genau guckt, sehen wir hier auch so ein bisschen Reifekristalle. Das ist ja das, was man dann oft falsch bezeichnet als Salzkristalle. Ne?
Also wie ich eben?
Ja, ich wollte
danke, dass du mich da nicht verbessert hast.
Ja, ich wollte.
Du hast dir deinen Teil gedacht.
Ich wollte es dir so nicht sagen. Ach, was heißt Teil gedacht? Weißt du, das ist. Letztendlich sind wir alle auf einer Reise, ne? Und das sind alles, glaube ich, so eine Bewusstseinszustände und wir kommen alle dahin, wo wir hin sollen. Das ist alles so.
Also kein Salzkristall, sondern?
Es ist ein Reifekristall.
Reifekristall.
Also das ist ein Abbauprodukt von den in der Milch enthaltenen Aminosäuren. Ne? Also wenn man sich da jetzt aus dem Fenster lehnen will und wenn man so ein bisschen klug scheißen will, dann sagt man,
unbedingt.
Das sind biogene Amine oder das sind Tyrosinderivate. Ne? Also hört sich natürlich, ich wollte immer mal so ein T-Shirt machen, so I love Tyrosinderivate und dann die Strukturformel von dem Ding da drauf. Aber dann halten sie dich alle für einen Junkie, weil irgendwie du stehst ja auf LSD oder so. Und das ist also diese kleinen Kristalle sind also tatsächlich ein Qualitätsmerkmal, ne? Die belegen auf jeden Fall eine Reifezeit von mindestens 8 Monaten. Das ist schon mal eine tolle Sache. Also ich glaube, alleine von der Optik her könnten wir Freunde werden.
Also ich finde den super.
Der ist cool.
Ja? Was schmeckst du denn raus?
Salznote, ganz schwache Säure. Was ganz interessant ist, das geht fast so ein bisschen ins Ananasige. Also da sind dann Ananas-Anklänge sind auf jeden Fall mit dabei.
Lacht die nicht aus, ne?
Ich weiß, dass das klingt abstrakt. Das ist, weißt du, wenn du... Man hat auch oft, wenn man sich mit sowas beschäftigt zu Anfang, hast du oft so ein bisschen Panik, so, oh, ich mach was falsch. Ne? Dafür hat jeder seinen eigenen Geschmack. Ja. Und also da ist... Das ist eine Übungssache. Ne? Und deswegen, wenn du jeden Käse, der über den Weg läuft, wenn du den probierst und wenn du dann halt immer nach diesem systematisch nach vorgehst und guckst, was hast du da drin? Aber das, selbst ich bin nicht gefeit. Ich habe das einmal für einen Importeur dänischer Käsespezialitäten gehabt. Der hat es dann richtig gut mit mir gemeint und hat mir dann Käsemuster geschickt und ich habe die sensorische Bewertung gemacht. Ich hatte da, glaube ich, irgendwie gefühlt 20 Kilo Käse. Gott sei Dank war es Winter gewesen. Das lag dann bei mir auf der Terrasse, weil ich im Kühlschrank definitiv keinen Platz mehr hatte. Und die eine Käsesorte, ich kam nicht drauf, was das für eine Geschmackskomponente ist. Ne? Und ich konnte schon nicht mehr. Ne? Also so auf dem Rücken alle Viere von sich. Und dann kommt meine Frau vorbei. Ich sage, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ne? Und sie steckt sich ein Stück im Mund, irgendwie kaut das durch und so im Vorbeigehen. Papaya. Papaya ist es gewesen tatsächlich. Ja.
Papaya.
Papaya.
Gut, da muss man natürlich erstmal im Kopf haben, wie schmeckt Papaya.
Das ist ja eben gerade die Kunst, ne? Ja. Weil das hast du zum Beispiel bei einem Gouda, finde ich, ist ein super gutes Beispiel. Mhm. Ne? Also wenn du ganz häufig auch an Theken fragst, so, wie schmecken Gouda, dann kriegst du als Antwort mild. Aber mild ist ja nichts anderes als eine Geschmacksintensität. Ne? Wo hört mild auf? Oder
wie würdest du Gouda beschreiben, geschmacklich?
Gouda schmeckt nach je nach Reifegrad, ne, gehen wir von dem Mittelalten aus, zerlassene Butter, Sauerrahm und ich habe im Abgang habe ich noch so was Herbes, Krautiges, das könnte man, also wenn du denn in der Profiliga bist, sagst du, okay, du hast so ein bisschen Liebstöckel, Maggi-Kraut oder sowas drin, dann ist es das aber auch schon gewesen, weil dann kannst du deinem Gegenüber ja auch so ein paar Eindrücke vermitteln, und, okay, Butter weiß ich, wie das schmeckt, Sauerrahm weiß ich, wie das schmeckt, baue ich mir zusammen, okay, alles klar, dann hast du das.
Ich fragte ja eingangs oder sagte im Intro, ist es Fluch oder Segen, dieses Schubladendenken zu haben? Und du kannst ja wahrscheinlich nicht einfach mal so ein Stück Käse essen, ohne das in entsprechende Schubladen zu stecken, oder?
Doch, das geht.
Ja, also kannst du auch einfach ein bisschen Käse snacken oder irgendwas, klar, ohne groß drüber nachzudenken. Na, was schmeckt der jetzt? Und ist der gut? Ist der schlecht? Berufskrankheit ist ja da.
Ja, in gewisser Weise, gut, ich glaube, im Unterbewusstsein läuft das immer so ab. Ne? Aber ich kann auch einfach mal, wenn ich irgendwelche Käse da habe, ne, und das ist natürlich, manchmal hast du dann auch irgendwie auch so eine B-Auswahl oder sowas, ne? Also wenn meine Frau einkaufen war, hätte ich es fast gesagt. Ne? Nein, also wir haben natürlich auch mal sowas wie ein Gouda Jung oder sowas zu Hause, ne? Weil du musst dann natürlich auch gucken, wenn ich für die Jungs koche, sicherlich könnte ich die Füllung aus dem oder das Überbacken mit einem Beaufort oder mit einem Abondance oder sowas machen, ne? Aber das ist dann manchmal halt auch einfach too much irgendwie. Also ich hätte jetzt nicht, hätte fast gesagt, Perlen vor die Säue, ne? Das sicherlich nicht. Nee, aber denn für solche Zwecke tut es dann auch ein einfacher Gouda. Ne? Gerade wenn du denn das Ganze noch würzt oder so. Ne, und,
kaufst du denn so abgepackten Scheibenkäse?
Scheiben eigentlich gar nicht, ne. Weil bei Scheiben hast du halt immer das Problem, dass durch die Scheiben hast du mehr Luftangriffsfläche, das Aroma geht schneller flöten. Ne?
So, sie sind auch gefühlt schneller schimmelig, also schneller schlecht.
Ja, das trocknet natürlich auch leichter an. Mhm. Ne? Also Scheiben kaufe ich eigentlich überhaupt nicht. Das ist eigentlich eher die Ausnahme. Genauso was wie Reibekäse oder sowas. Also wir kaufen Käse am Stück und dann wird das halt selber geschnitten und gerieben.
Mhm. Jetzt haben wir hier was Grünes.
Oh ja.
Käse hat ja mittlerweile unterschiedlichste Farben.
Ah, da arbeitet man heute ja viel mit Farbstoffen. Wobei diese Farbstoffgeschichte interessanterweise ja auch keine Erfindung ist. Oder krümelt so ein bisschen. Keine Erfindung ist, die jetzt irgendwie vielleicht aus den 60ern stammt oder sowas. Das geht ja mindestens mal zurück bis ins Mittelalter.
Okay.
Mhm. Na, würde ich jetzt mal so sagen, geht in die, so ein bisschen in die Gouda-Machart. Richtung grünes Pesto.
Guck mal, Pesto hätte ich auch gedacht, aber wahrscheinlich auch nur wegen der Farbe. Hätte ich die Augen zugehabt?
Mhm. Ja, die Farbe macht da unwahrscheinlich viel aus.
Mhm.
Also das wäre zum Beispiel so ein Käse, wo ich dann eigentlich schon fast privat so ein klein bisschen Bogen drumherum machen würde.
Ja,
können wir ausprobieren. Da ist er mir farblich zu unnatürlich.
Ja, ich finde, es ist nicht natürlich. Das ist ein Eyecatcher. Mhm. Ja, da war ein roter Käse, da war ein blauer Käse. Also das ist ein Eyecatcher.
Ja. Aber wie gesagt, sowas hast du schon recht früh gehabt, ne? Also da hat man schon in England beispielsweise, als Kolumbus Amerika entdeckt hat, hat man bei den, jetzt weiß ich gar nicht genau, wann das die Azteken gewesen oder die
Maya?
Auf jeden Fall so Mittelamerika hat man Anato mitgebracht. Ne? Und Anato ist heute als Farbstoff eingesetzt, insbesondere bei Cheddar. Ne? Also wenn du so diesen orangenen Cheddar kaufst, ist deklarationspflichtig, also findest du auch immer im Kleingedruckten. Und das sind so Samenkapseln von diesem Anato-Strauch. Und die sind damals schon von den Indianern da auch zermahlen worden und sind zum Färben von Speisen benutzt worden.
Okay.
Wird geschätzt, weil es eben geschmacksneutral ist.
Mhm.
Ja. Machen wir auch schon ein bisschen länger.
Und als wir den orangefarbenen, also kräftiges orangefarbenen Käse bekommen haben, meint der Mönch, wollt ihr auch scharf haben? Jo. Also das ist ein schärferer Käse. Und ist er auch. Hab ein paar Mal gekostet. Überhaupt nicht mein Fall. Scharfer Käse, finde ich.
Hm.
Also, kann man essen?
Ja, aber der ist auch nicht scharf. Wobei, da bin ich auch wirklich kein Maßstab für. Das ist mir auch so das Ding, ne? Also mit den Intensitäten.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen wie mit der Schärfe.
Ja.
Wenn meine Frau zu mir sagt, Markus, pass auf, das Essen ist scharf. Probiere ich das, merke ich nichts. Mhm. Ich kann mittlerweile, also ich hab mir mal vor einiger Zeit, habe ich mir mal die Carolina Reaper habe ich mir mal Schoten gekauft.
Das ist eine Chili.
Eine
der schärfsten der Welt.
Zählt so als, ich glaube, sogar die schärfste der Welt. Und
ein paar lustige YouTube-Videos.
Habe ich gesehen, ja. Ich musste mir das mal geben und habe ich mir so eine Schote reingezogen. Muss fairerweise dazu sagen, also dass ich hatte dann meinen Joghurt-Pot und ich musste da so ein gutes halbes Kilo Joghurt hat das gebraucht, um das zu kompensieren. Weil sobald der Joghurt weg war, kam der Schmerz dann eben sofort wieder durch. Ne? Also das dauert einen Moment, aber war ein schönes Erlebnis eigentlich. Ne? Und von daher bin ich für Schärfe, glaube ich, absolut kein kein Maßstab.
Aber also, was soll Schärfe in Käse? Was soll das? Hast du es nachgefragt?
Wie gesagt, also es ist ja nichts erlaubt, ist, was gefällt, sag ich mal. Ne? Ja. Und wenn du jetzt natürlich einen Käse zum Überbacken suchst, ne, also ich könnte mir vorstellen, gerade wenn das in die Richtung geht, du machst jetzt irgendwie was Mexikanisches, so irgendwie Tortillas oder sowas, ne? Hast du sowas rauf, bist du wunderbar gut dabei.
Ich höre raus. Du sagst auch schon, du kochst auch gerne.
Ja, auf jeden Fall.
Du bist, glaube ich, gelernter Koch sogar.
Ich habe mal Koch gelernt, ja.
Und du kochst gerne mit Käse?
Natürlich.
Überbacken? Was noch? Wie kannst du Käse noch verwenden?
Ja, es sind unterschiedlichste Möglichkeiten. Ne? Du kannst ihn für Füllungen verwenden, du kannst überbacken. Au foie, wie der Franzose sagt. du kannst ihn pur nutzen auf Käseplatten. Wir Deutschen neigen ja dazu, denn alles irgendwie aufs Käsebrot zu packen. Ne?
Jo, die Käsestulle.
Das ist halt auch so eine Sache, sag ich immer dann auch den Käseverkäuferinnen und Verkäufern, guckt euch immer unbedingt auch Kochrezepte an, ne, damit ihr entsprechend empfehlen könnt. Weil wir neigen halt dazu, denn im Zweifelsfall alles aufs Brot zu legen. Ja. Und es gibt halt einfach Käsesorten, die kriegst du ganz anders irgendwie viel schöner in Szene gesetzt vom Aroma her. Ne, das ist ja genauso, wie jetzt gehen wir langsam in den Herbst rein, auch wenn man es heute nicht unbedingt merkt. Das heißt, der Herbst, die gemütliche Zeit fängt dann wieder an und dann kommt sowas wie Raclette, wie Fondue und so weiter. Und gerade beim Raclette ist es ja auch so, dass wenn man da mal so das Kaufverhalten der Leute so ein bisschen beobachtet, viele kaufen ja wirklich dann auch nur Käse, wo Raclette draufsteht. Und dann bist du dann ganz häufig bei solchen Industriegeschichten wie einem Richemont Raclette beispielsweise, das dürfte so der meistverkaufteste sein. Aber grundsätzlich kannst du ja alles auf dein Pfännchen oder in dein Pfännchen legen, was irgendwie halbwegs schmilzt. Ne, und warum nicht einfach mal, ich meine gut, ist natürlich dann heute auch so eine Sache mit der Inflation, ne, aber warum nicht ein Gruyère beispielsweise? Ja, da kannst du genauso, was heißt genauso, aber du kannst völlig neue Geschmacksakzente setzen. Oder auch mal einfach dieses Ausprobieren, ne? Wenn ich in einem Kochrezept beispielsweise jetzt was wie ein Parmigiano Reggiano habe, ja, probier das doch einfach mal aus mit einem Manchego oder mit einem Pecorino oder sowas. Gehst du mir so in die Scharfrichtung und du hast das gleiche Essen, aber hast eigentlich alles anders, weil die Käsesorte eine andere ist.
Was fasziniert dich so sehr an dieser Käsethematik? Warum hast du auch für dich gesagt, so, Käsesommelier, that's me. Vielleicht wurdest du ja auch in diese Richtung gedrängt, aber...
Nee, gedrängt auf keinen Fall.
Also, was ist die Prüfung dahinter und...
Ja, also vielleicht damit mal anfangen. Also das ist eigentlich total unspektakulär, ne? Du machst einen Kurs, du musst erstmal Voraussetzungen, du musst eine gewisse Zeit im Käsehandel gearbeitet haben. Also ich weiß gar nicht, was sie da hatten, 3 Jahre, 5 Jahre, irgendwie sowas. Und dann meldest du dich da an und hast eigentlich, es gibt erstmal einen Getränkevorkurs, also der ist heute zumindest Pflicht, das gab es damals bei mir noch nicht. Und im nächsten Step hast du dann 2 Wochen Kurs. Und da geht's dann also wirklich los. Du kriegst, im Vorfeld haben wir damals ein Skript zugeschickt gekriegt. Das war so nicht ganz daumendick. Und das ist die Technologie, ne? Also der Weg von der Milch bis zum Käse. Das kannst du dir dann erstmal so ein bisschen auswendig pauken.
Das hatte in einem vorherigen Podcast Tilo mal ausführlich beschrieben. Also wenn euch das interessiert, entweder auf deinem Kanal, hier im Buch, oder hier im Podcast mit Tilo. Deswegen, ja, erzähl bitte weiter.
Ich glaube, Tilo hat da viel, viel mehr Ahnung als ich. Der ist ja viel länger im Business. Also das finde ich auch immer total spannend, ne? mich gerade mit Tilo auch zu unterhalten. Das ist ja unwahrscheinlich, ne? was da an Erfahrung drin steckt.
Ja.
Ich finde das immer toll. Da habe ich immer fast so das Gefühl, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von der Thematik.
Gut, er ist da reingeboren, ne? In den Käse sozusagen.
Ja. Und jetzt brauchen wir tatsächlich noch mal einen kleinen Break, weil wann war die Frage? Der eigentliche Hauptkurs der Käsesommelier-Ausbildung klingt erstmal relativ unspektakulär, ne? Also das sind 2 Wochen nur. In diesen 2 Wochen sieht es allerdings so aus, dass du also wirklich nur einen freien Tag hast. Und du bist jeden Tag, sind wir zugange gewesen, ich glaube von morgens um 8 bis abends 18 Uhr. Und danach bist du dann also teilweise bis tief in die Nacht am Lernen gewesen. Ne, weil du musst zum Beispiel alle ursprungsgeschützten Käsesorten Europas und alle handelsrelevanten. Und da hast du schon ein riesiges Paket. Ne? Also wenn wir erstmal gucken, ursprungsgeschützte Käsesorten. Spanien sind schon mal so um die 50. Dann hast du Frankreich auch nochmal um die 50. Italien nochmal mit ungefähr 50. In Deutschland ist es dann wieder einfacher, da haben wir nur 5. Ne? Mittlerweile ist
welche?
Du hast unten im Allgäu, ne, also wir haben ja 4 große Käseregionen, eins davon ist das Allgäu. Im Allgäu unten hast du den Allgäuer Emmentaler, den Allgäuer Bergkäse, den Allgäuer Sennalbkäse, den Ach Gott, wie heißt der? Den Weißlacker. Und dann haben wir in Sachsen haben wir noch den Altenburger Ziegenkäse. Das sind die 5 geschützten Sorten. Also zumindest die, die den geschützten Ursprung haben. Dann hättest du in Deutschland darüber hinaus hättest du noch 2 Käsesorten als geschützte geografische Angabe. Das ist einmal der hessische Handkäse und das ist einmal der Holsteiner Tilsiter. Und ich glaube, jetzt neu dabei ist auch der Oberster, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das denn nicht eine garantiert traditionelle Spezialität ist. Wüsste ich jetzt nicht so hundertprozentig. Würde ich jetzt mich nicht drauf festnageln lassen. Nee, aber das ist halt einfach so die Sache, ne? Also man hat ja auch so gedankenmäßig, ne? Denkst du an Käse, hast du ja automatisch dann immer so Länder wie Frankreich, Schweiz im Fokus. Deutschland eigentlich eher selten, ne? Und dabei haben wir also so eine reiche Käsekultur hier, die ist unwahrscheinlich. Aber zurück zur Ausbildung, ne? Du probierst, also ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, in diesen 2 Wochen habe ich 300 Käsesorten mindestens probiert und Geschmacksprofile dazu geschrieben, weil du musst halt zu jeder dieser Käsesorten musst du wissen, was gibt's für Reifegrade, was ist das, wie wird er hergestellt, was ist das Besondere bei der Herstellung, welche alkoholischen Getränke passen dazu, welche nicht alkoholischen Getränke passen dazu, was kannst du da draus machen, ne, welche Anekdoten gibt's dazu, welche geschichtlichen Hintergründe gibt's dazu, das ist ein Mega-Paket, ne? Und
warum muss man das wissen? Kannst du alles googeln mittlerweile?
Naja, es ist schon schön, wenn man so eine Information ein bisschen schneller hat, ne?
Ja. Weil du auch halt solche Kurse gibst, weil du solche Führungen machst, weil du davon lebst
auch. Ja, das ist letztendlich, dieses Berufsbild ist ja, und das hat mich ja auch so fasziniert, das ist halt so universell, ne? Also du kannst als Käsesommelier, kannst du in der Spitzengastronomie arbeiten und dann bist du so, wie ich das in der Abschlussprüfung, die Prüfung besteht dann übrigens aus schriftlich, mündlich und praktisch, und der praktische Teil ist also wirklich im großen Dienstanzug, und dann kommst du quietsch, 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 kommst du mit deinem Käsewagen an und dann, guten Tag, mein Name ist Markus Bonhold, ich bin heute Ihr Käsesommelier, ich kann Ihnen heute anbieten, und dann hast du denn eben deine Auswahl, ne? Du hast vorhin Verfahren und da steht dann drauf einfach nur verschiedene Länder und eine Zahl daneben, und dann musst du deinen Käse, du hast eine Auswahl von, weiß ich nicht, hunderten verschiedenen Käsesorten, und dann musst du deinen Käsewagen erstmal bestücken. Mhm. Ne? Und dann heißt es zum Beispiel, 2 Käse aus Frankreich, 2 Käse aus Holland, 1 Käse aus Polen, 1 Käse aus den USA, ne? Und dann musst du dir das raussuchen und dann fährst du zu deinen Gästen und dann musst du die Käse einzeln vorstellen und musst den dann also live so kleinen Käseteller, entweder als Hauptgang oder als Dessert, das heißt, du musst die Mengen auch noch irgendwie so ein bisschen im Kopf haben, mit Beigaben, und dann das Ganze unterhaltsam rüberbringen, denen die Teller servieren, und das hat schon was irgendwie, ne?
Und dann darf man sich, wenn die Prüfung entsprechend erfolgreich abgelaufen ist, als Käsesommelier bezeichnen.
Ja.
Und als Käsesommelier hast du natürlich viel mit Fachpublikum zu tun, klar. Trotzdem hast du ein Buch geschrieben, das sich nicht nur an Fachpublikum richtet, eher weniger, nämlich an Menschen, die sicherlich Käse interessiert sind und sich einfach ein bisschen mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen möchten, weil sie wahrscheinlich oftmals die Woche einfach mit Käse zu tun haben. Du hast ein Buch geschrieben, Käse für Dummies. Und deshalb hatte ich dich auch mal kontaktiert, weil ich das sehr cool fand, weil diese Optik des Buches, diese Aufmachung, die ist bekannt. Es gibt alles für Dummies. Es gibt Mathe für Dummies, Physik für Dummies, Astrologie für Dummies, Podcasting für Dummies und Käse für Dummies.
Ich hatte mal so aus dem Bauch raus gesagt, weil ich mal gefragt wurde, wie viele Bände gibt es denn aus dieser Serie? Ja. Da habe ich mal gesagt, so, ich schätze mal so 250, aber es sind tatsächlich über 1000 Bücher, die mittlerweile gemacht haben. Da ist unwahrscheinlich viel dahinter. Und das war eben so eine Sache, im Dezember 22 fragte der Wileys Verlag bei mir an, ob ich mir vorstellen könnte, für die dieses Buch zu schreiben. Und dann habe ich dann in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja klar, das kriegen wir wohin.
Wie lange dauert sowas, so ein Buch zu schreiben?
Ich war in einem guten
240, 50 Seiten, 200.
Weil der Anfang war ein bisschen holprig, weil ich sowas ja noch nie gemacht hatte. Ne? Dann musst du erstmal so mit der Art der Formatierung und sowas musst du klarkommen. Aber das Buch selber, ich würde jetzt mal sagen, so ein gutes halbes Jahr ist das gewesen. Ne? Wobei musste ich mich auch sehr disziplinieren. Ne? Also da stecken viele Stunden Nachtarbeit drin. Ja, ich konnte es mir nicht verkneifen. Friesisch Blues natürlich auch drin.
Was kann man hier drin finden? Warum sollte ich mir das zulegen? Was habe ich davon, wenn ich mir so ein Buch von dir... Ich lese mal vor. Wissenswertes über Reife, Lagerung, Bekömmlichkeit, die Vielfalt genießen, Käsearten aus aller Welt kennenlernen und tolle Rezepte mit Käse. Und Anleitung zum Selbst... Käse.
Ja, da haben wir auch so ein paar. Das wollten die vom Verlag ganz gerne haben. Ne? Also eigentlich kannst du da gibt's Da gibt es eigene Bücher drüber, über diese Selbstkäse-Geschichten. Ne? Also ich mache einige Käsesorten zu Hause tatsächlich selber. Ne? Also ich habe jetzt sowas wie einen indischen Panier oder sowas. Der wird in Indien auch in den meisten Fällen von den Familien selber gemacht. Das ist relativ leicht gemacht. Sowas kannst du zu Hause mal ausprobieren beispielsweise. Oder jetzt bin ich über einen Kollegen, der kommt übrigens demnächst auch auf dem Instagram-Kanal Captain Cheese, habe ich in Tvorog selber gemacht. Kam ich über einen russischen Kollegen drauf. Das ist ein, wie soll man sagen, so eine Art Quark-ähnlicher Frischkäse, sag ich mal. Mhm. Ja, und das haben wir dann zu Hause mal ausprobiert. Und ja, ich muss sagen, hat funktioniert und schmeckt ganz schön geil.
Sehr cool.
Ja, aber
also ist es auch ein Nachschlagewerk?
Ja, das Schöne ist halt, dieses Buch ist modular aufgebaut, ne? Also du bist jetzt nicht genötigt wie bei einem Roman, dass du vorne anfängst und hinten aufhörst. Du kannst dir dieses Buch zur Hand nehmen, wenn du irgendwas nachgucken willst, ob du denn über das Stichwortverzeichnis gehst, einfach aufschlagen, ein Kapitel raussuchen, das dich interessiert und dann liest du dir das durch. Und du findest alle Informationen, die du dazu brauchst, eben in diesem jeweiligen Kapitel, ne? Ohne irgendwelche Links-Rechts-Verweise. Das finde ich an dem Aufbau ziemlich cool.
Und einfach schön formuliert und geschrieben, so dass es auch ein Nicht-Käsesommelier versteht. Es ist ja wirklich so formuliert, dass auch ich es kapiere. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht gewesen für dich, oder? Das so zu formulieren, dass es auch ein Laie versteht?
Doch, weil das ist das, was ja mein täglich Brot ist, so ein Stück weit. Ne? Ich finde das unwahrscheinlich wichtig, dass man dann auch diese komplexeren Zusammenhänge so erklärt. Also wenn ich jetzt an unsere Käseschulungen denke beispielsweise, ne, da sind ja auch viele Leute dabei, die in dem Job erst neu sind. Ja. Ne? Und das sind eben mit einfachen Leuten, mit einfachen Worten, sag ich mal, zu erklären. Das ist mir schon ganz wichtig, die Leute dann noch so ein bisschen abzuholen auf ihrem jeweiligen Level, wo sie eben gerade stehen. So.
Dann lass uns doch zum Abschluss des Gesprächs jetzt nochmal über ein paar Käsemythen sprechen. Was sind die, welche begegnen die am häufigsten und welche, mit welchen darfst du am häufigsten aufräumen?
Naja, da gibt das...
Vielleicht Klassiker, die Rinde muss ab, die kann man nicht mitessen.
Das kommt natürlich immer drauf an, ne?
Ja, das kann man nicht pauschal sagen, natürlich. Aber so, ne, man muss auch bei diesem zweiten Frühstück in der Familie gibt es einen am Tisch, der die Rinde konsequent abschneidet.
Kannst du
mit essen? Ist das Herzstück des Käses?
Ist Geschmackssache, ne? Also ja. Das ist, die Franzosen neigen zum Beispiel dazu, sie grundsätzlich wegzuschneiden. Mhm. Ne? Und ich finde, solange sie bei einem Käse einen Mehrwert geben und das eine Naturrinde ist, kannst du sie natürlich mitessen. Klar, dass du jetzt zum Beispiel bei einem Gouda die Rinde wegschneidest, das dürfte denn auf der Hand liegen. Wobei auch da habe ich schon mal.
Warum liegt das auf der Hand? Weil
weil es eine Wachsschicht ist, um Gottes Willen.
Ja,
ne? Aber ich habe eine Teilnehmerin mal gehabt, die erzählte mir dann im Kurs, ich habe einen Kunden, der kommt regelmäßig an die Theke, der sagt, ey, ist die Rinde mit? Ne? Habe ich bezahlt, esse ich auch. Gut, dann ist das so. Ne? Also ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe mal den Fehler gemacht, habe das Kleingedruckte nicht gelesen, hatte so einen spanischen Käse, der hatte so eine Rinde mit Rosmarin. Ne? Mhm. Und ich dachte, okay, rein damit, ne, dass da drunter noch eine Wachsschicht war. Also das war so die Falle dabei. Also das ist schon ein bisschen unangenehm gewesen. Mhm. Nee, aber grundsätzlich, ne, also wenn die Rinde geschmacklichen Mehrwert bietet, dann würde ich auch zum Beispiel, wenn ich einen Käseteller mache, immer zumindest mal eine Seite vom Käse dann berindet lassen. Ja. Ne, und dann kann sich der Gast das eben selber aussuchen. Schneide ich sie weg oder esse ich sie mit?
Ist ja dann auch manchmal eine Frage der Ästhetik. Ne? Manchmal sieht die Rinde auch wirklich nicht mehr so lecker aus, gerade ja, wenn es so ein sehr lang altgereifter ist.
Ja, aber es gibt Käsesorten, nimm mal sowas, gehen wir mal nach Frankreich, dann nimmst du einen Osso Irati oder einen Sonnecterre oder sowas, wo die Rinden dann teilweise auch so ein bisschen
muffig,
schietig aussehen, ja, ne, also, oder noch besser ein Tom de Savoie, ne, wo er denn, also wirklich, wo die Rinde, wenn du dran riechst, die riecht wirklich wie so ein nasser alter Keller, wie so ein alter Kartoffelkeller, Kartoffelsack, so in die Richtung geht das, ja, aber die kann, das Gesamtgeschmacksbild kann sie positiv drehen, ne? Also deswegen würde ich sagen, ausprobieren.
Wir haben uns ja über Bjarne quasi kennengelernt, über seine Käsekiste, ja, und er sagt auch, was da teilweise für Bestellungen reinkommen, auch Vorbestellungen, mhm. Oh, unbedingt Bescheid sagen, wenn du diese Rinde wieder hast oder wenn diese Rinde 6 Monate noch länger gelegen hat. Also wirklich ja, ja, perverse Fantasien teilweise mit dem Käse. Aber so, ne, so jedem das Seine. Was sind weitere Mythen?
Uff, mal überlegen, was nehmen wir denn da?
Das, ein Klassiker. Macht Käse dick.
Ja, das habe ich mit Bjarne ja letztens auch
gedacht,
das Thema. Ne? Es ist natürlich immer die Frage, wie viel du dir davon in die Figur schaufelst. Ne? Also,
ja,
was bei Arne nicht Bjarne nicht funktioniert, das funktioniert bei mir, ne? Scheinbar ganz gut. So gut, dass mein Arzt sagt, du musst mal an der Verkleinerung arbeiten.
Ja.
Also das ist glaube ich, immer im Auge des Betrachters, welche Mengen ich dann letztendlich konsumiere. Ne?
Dann vielleicht nochmal zum Thema Schimmel und Käse.
Ja, Schimmel und Käse, das ist natürlich so eine Sache, das ist tricky. Man sagt ja grundsätzlich immer, oder man geht immer grundsätzlich davon aus, dass das Schimmel ist ja sehr negativ behaftet, ne, weil du ja auch sowas, diese Schimmel, die dann im Haus gelegentlich mal sind, also denken wir mal so Badezimmer oder sowas,
ja.
Die dann eben auch entsprechend Toxine bilden können. Und da ist es eigentlich so, dass wir auf Käse, diese toxinbildenden Schimmel nicht haben, nicht in dieser Form. Ne, es gibt das zwar so, deswegen bin ich mit diesem Thema auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen vorsichtig, ne, weil da gab das dann auch schon mal so in die Richtung Shitstorm irgendwie und dann kamen die Leute mit Studien an irgendwie, nee, aber es gibt hier also definitiv Studien, da sind Aflatoxin M1, das Toxin, das von einem Aspergillus-Schimmel beispielsweise gebildet wird, das ist in Käse nachgewiesen worden und wenn du den nachliest, ist es dann aber so, dass die Milch bereits kontaminiert gewesen ist mit diesem Schimmel. Ne?
Ja.
Und da haben wir eine andere Ausgangslage. In Deutschland ist es ja nur so, dass die Milch in der Käserei erstmal kontrolliert wird. Ne? Und solltest du da irgendwelche Toxine drin finden, irgendwelche Schimmelsporen drin finden, dann darf diese Milch nicht verarbeitet werden. Ne? Und da müssen wir uns dann eigentlich, glaube ich, erstmal drauf verlassen. Du kannst, wenn du einen Schimmel an einem Käse hast, und das passiert häufig, wenn er falsch gelagert wird, wenn er falsch eingepackt ist, meistens, wenn du Kondenswasserbildung hast, Kondenswasserbildung ist immer der erste Schritt eigentlich zum Schimmel, und solange das ein Schnittkäse oder ein Hartkäse ist, dann kannst du das wegschneiden und dann ist das gut. Ne?
Und du musst nicht die ganze Scheibe oder das ganze Stück weg.
Ja.
Okay.
Man sollte letztendlich nur aufpassen, auf jeden Fall, wenn du einen Weichkäse hast, wenn du einen Frischkäse hast. Frischkäse ist sowieso nochmal eine andere Geschichte, weil es ein Sauermilchkäse ist. Ne, das heißt also, da hast du dann auch noch einen höheren Laktosegehalt, da sind noch Kohlenhydrate drin. Und diese Kohlenhydrate stehen ja dann auch im Zusammenhang mit der Toxinbildung letztendlich. Also da muss man so ein bisschen aufpassen mit, generell ja auch durch den hohen Wassergehalt.
Mhm. Okay, dann eine private, eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil ich es sehr, sehr gerne esse. Und oftmals enttäuscht davon bin, Burrata.
Burrata, uiuiui, Burrata di Andria ist eine richtig, richtig geile Sache. Kommt aus Italien und die haben in den 60er Jahren, haben die da unten, und das musste ich extra recherchieren, weil ich es nicht glauben wollte, ne? Das ist ja noch so die Schulgeneration, hinterfrage alles, da gehöre ich so dazu. Es gab damals in den 60ern tatsächlich einen Schneesturm im Mittelmeerraum. Und da ist ganz Süditalien ist so zugeschneit gewesen, dass sie nicht mehr von Dorf A zu Dorf B gekommen sind. Und ein Käser, der dann also Angst um seine ganzen Sahnebestände hatte, der hat dann angefangen eben, Mozzarella-Kugeln zu formen, aber den halt nicht, oder Mozzarella-Kugeln, die er geformt hat, umzubauen, praktisch als Säckchen. Dann hat er die mit dieser Sahne gefüllt und hat das Ganze wieder verschlossen. Ja, und das war die Geburtsstunde von Burrata. Jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Außerhalb Italiens ist gute Burrata nur sehr, sehr schwer zu finden. Ja, also letztens habe ich einen Online-Händler gefunden. Da bist du allerdings schon so in dem Preissegment pro Kugel 8 Euro sowas in dem Dreh. Das ist also schon wirklich, wirklich schon eine happige Nummer. Aber das ist wirklich so, dass du dann, da hat man wieder dieses Italien-Feeling, weil du sagst, ist das geil.
Wenn man mal eine richtig geile Burrata gegessen hat, dann weiß man, wovon wir jetzt hier gerade sprechen. Ja. Ich habe aber häufig leider die Erfahrung gemacht, man freut sich so sehr, weil man Burrata in einem Restaurant sieht, auf der Karte immer bestellt ist, voller Vorfreude. Persönliche Geschichte, wir waren mal in New York. Und da haben wir ein Insta-Video gesehen von einem riesen Burrata. Und sind da bestimmt, ich glaube, 1,5 Stunden hingelaufen. Und die Enttäuschung war immens.
Ja.
Weil der war hart, der war geschmacklos, der war lame. Und das habe ich hier oft in Deutschland eben auch. Man bestellt ihn, man freut sich und dann hätte es auch Mozzarella nehmen können. Warum, woran liegt das? Also warum sind Burrata unterschiedlich gut?
Ja,
warum sind die nicht alle weich? Als Beispiel.
Ich würde mal sagen, das ist auf der einen Seite ist es ja so ein bisschen der Haltbarkeit geschuldet. Burrata ist nur sehr kurz haltbar. Ne? Also du merkst das ganz häufig, wenn du hier Burrata kaufst, das ist ja meistens dann so industrielle Herstellung auch.
Ja.
Das ist dann auch schon mal so ein bisschen Abzug in der B-Note, sag ich mal. Und ganz häufig ist es so, dass wenn du es draußen dann auch ein bisschen wärmer hast und du kommst nach Hause schneidest das an und probierst das, dass das manchmal auch schon so ganz leicht perlt auf der Zunge.
Oft.
Und ja, da bist du schon drüber.
Auch im Restaurant.
Ja, das darf nicht sein. Also eine Burrata, die perlt, ist eigentlich nicht mehr gut. Also es ist nicht so, dass du davon jetzt irgendwie blutige Darmkrämpfe kriegst und stirbst oder sowas. Ne? Aber das ist vom Qualitäts aus Qualitätssicht ist sie einfach nicht durch, ne? Muss man sagen.
Dann erzähl nochmal kurz, du hast schon ungefähr es gibt glaube ich nicht so viele Burrata-Fans, deswegen lassen wir das. Mit wem würdest du sehr gerne mal, Markus, eine Burrata essen oder eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Das ist immer meine Abschlussfrage. Wen gibt es da, mit wem du gerne mal eine Tasse Tee trinken möchtest, wenn du könntest?
Oh, Jemine. Ja, das ist schwierig, weil die Person eigentlich schon tot ist, ne?
Ja, trotzdem, darfst du gerne äußern.
Ich bin absoluter Motorhead-Fan seit, ich glaube, 1991. Da hast du das erste Album gehört und dann seitdem geflasht. Und Lemmy wäre tatsächlich so jemand gewesen, mit dem ich gerne mal einen Tee getrunken hätte.
Mit der Kiste standen wir hier gerade in Wacken.
Ja.
Da war Lemmy natürlich auch nicht da, aber seine Musik spielte häufig. Und wenn wir gerade in dieser Branche, in dieser Szene musikalisch unterwegs sind, du hast ein Zitat geäußert während des Gespräches, zweimal sogar von Rammstein.
Das war unbewusst.
Erlaubt ist, was gefällt. Zitat aus einem Rammstein-Song von Ich tu dir weh.
Okay.
Daher kam das Lied, aber das war unbewusst. Das hat mich deshalb
geäußert. Nein, das war unbewusst. Also Rammstein ist bei mir zeitlich völlig vorbeigegangen. Ja. Ne? Also das ist eine Band, mit der ich auch tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nie wirklich was anfangen konnte. Mhm. Eigentlich komme ich mehr so aus der Ecke, was habe ich denn gehört? Also die ganzen englischen Punkbands, ne, sowas wie Business, Blitz, Foreskins und sowas, das waren so die Helden meiner Jugend.
Ja.
Ne? Und denn also musikmäßig ist bei mir sowieso so weit breit gefächert. Ich habe sicherlich so meine Standbeine, das würden wahrscheinlich dann, wenn man das mal ganz grob sagt, irgendwie Punkrock, Metal und generell jamaikanische Musik. Aber ähnlich. Du kannst das bei mir hörst du genauso gut. Den einen Tag haben wir Klassik, den nächsten Tag hören wir dann irgendwelche elektronischen
Ambient-Sachen
und sowas.
Ne? Aber auch so, es geht mir auch oft so, ich habe eine sehr diverse Playlist. Es ist sehr tagesformabhängig.
Ja.
Mal sind es Ballermann-Songs, mal ist es Rammstein, mal ist es Klassik, mal sind es 80s.
Das ist genauso wie Käse, ne? Also das ist so vielseitig, man könnte sich nie auf eine Sache festlegen.
Geht mit dem Blauschimmelkäse so, über den wir sprachen. Auf den habe ich nicht jeden Tag Bock.
Mhm.
Ja. Gut. Fürchte zwar, dass Lemmy keinen Tee mit dir trinken würde, vielleicht was anderes aber.
Da bin ich auch dabei.
Zum Beispiel? Hummer. Hab hier im Womo ja immer ein paar Leckerlis. Den trinken wir jetzt, wenn die Kamera aus ist. Vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time Tour mit Captain Cheese. Vielen Dank. Ja,
danke auch.